Ja, nochmal guten Morgen auch hier von vorne. Unerwartet, also früher als erwartet, bin ich wieder bei euch. Und das freut mich. Und ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir, meine Geschwister heute Morgen wieder zu sehen und mit ihnen einfach Gottesdienst zu erleben. Einfach Lobpreis zu machen vor unserem großen und wunderbaren Gott. Und ich möchte dich bitten für diese Predigt. Ich möchte dich bitten für mich, dass du mir hilfst, diese Gedanken mit meinen Geschwistern zu teilen und dass du meinen Geschwistern hilfst, offene Herzen zu haben und offene Ohren. Ich bitte dich, dass da, wo vielleicht jemanden Schmerzen plagen, dass du deine Hand auf ihn legst und ihm die Schmerzen wegnimmst, dass demjenigen, der vielleicht Unfrieden im Herzen hat, dass du ihm Frieden schenkst, demjenigen, der ohne Zuversicht, ohne Hoffnung ist, vielleicht an diesem Morgen schenke du ihm neue Hoffnung. Und hilf du, Herr, dass die Herzen offen sind. Sorge du dafür, dass du selber, Herr, offenen Herzen hier hast. Ich lobe, ich preise dich und wir danken dir für dieses Privileg, mit dir heute Morgen vor dir Gottesdienst zu feiern. Amen. Es sind gerade mal 2 Wochen seit Heiligabend vergangen. Einige Gedanken hängen mir aber noch nach und die würde ich gerne mit euch teilen heute Morgen. Wir alle haben noch die Weihnachtsgeschichte in den Ohren. Wie ging es euch dabei, als ihr das sicherlich am Heiligabend so gehört habt und vorgelesen wurde? Eine Geschichte voll, aber richtig voll mit außergewöhnlichen Events. Bahnbrechende Ereignisse. Ein Priester erhält eine unglaubliche Nachricht von einem Engel, wird stumm, weil er nicht glaubt, einen Sohn in seinem fortgeschrittenen Alter noch zu bekommen. Kann aber später, kurz nach der Geburt des Sohnes, widersprechen. Eine Jungfrau wird schwanger. Ein frommer Mann wie Josef glaubt aufgrund eines Traumes an das menschlich Unmögliche. Unbekannte aus vielleicht über 1000 Kilometer Entfernung kommen von einem Licht geleitet, punktgenau an den Geburtsort dieses Kindes. Engel sehen den Himmel voller laut singenden Engel und so weiter. Das ist aber ein riesiges Feuerwerk übernatürlicher Ereignisse. Und das war der erste Heiligabend. Angeregt durch diesen oder ähnliche Berichte aus den Evangelien wünscht man sich manchmal wie Maria oder Josef eine direkte, eine klare, eine große Offenbarung von Gott. Und wir denken dabei, oh, wie viel geradliniger, ohne Umwege, effektiver, einfacher würde mein Leben oder das Leben meiner Gemeinde sein, wenn das mal geschehen würde. Wir sagen oft und meinen es auch meistens, dass Gott vollkommen ist in allem, was er tut. Auch wenn wir nicht immer ganz nachvollziehen können, warum er gerade so und nicht anders seine Pläne ausführt. Gott macht gute Pläne, da sind wir uns alle einig. Aber diese sind auch Pläne, die von seinen vorausschauenden und göttlichen Absichten geprägt sind. Deshalb kann es gut sein, dass sie wirklich anders aussehen als das, was wir uns vorstellen oder was uns vorschwebt. Maria war nach solchen aufregenden Ereignissen rund um Jesu Geburt bestimmt total gespannt, was noch kommt. Wow, hat sie gedacht. Vielleicht ein Leben voller Highlights. In ihrem jungen Alter, nach so einem glänzenden Beginn mit Lichtengel und Schwangerwerden ohne Zutun des Ehemannes, wäre es ein Wunder, ein Leben voller Highlights zu erwarten? Nee, das glaube ich nicht. Sie durfte aber schnellstens erfahren, dass Jesus nicht nur große Party und Happy Sein bedeutet, sondern gleichzeitig ein großer Ernst mit seinem Leben verbunden war. Er ist als der in die Welt gekommene Retter nicht nur geliebt, sondern gleichzeitig auch verhasst. Der Teufel versucht alles, um uns dieses Geschenkes Gottes zu berauben, und dazu nutzt er viele, ganz viele Menschen. Herodes versucht nach dem Weggang der Magier das Baby zu töten. Die Eltern müssen um ihr Leben nach Ägypten fliehen. Nach Ägypten fliehen. Wisst ihr was? Ich bin seit jetzt 21 Jahre Christ. Es ist mir noch nie klar gewesen, dass Maria, Josef mit dem Baby, nachdem Jesus geboren wurde und am achten Tag am Tempel war und so, dass sie für lange Zeit nach Ägypten fliehen mussten. Mir ist das 20 Jahre nicht bewusst gewesen. Denn im Grunde, wenn man so die angenommene Chronologie beachtet, die besagt, dass Jesus ungefähr 6-7 vor Christus geboren ist, also vor unserer Zeitrechnung geboren ist, und wenn man bedenkt, dass Herodes 4 vor Christus gestorben ist, dann ist es eine ganze Menge Zeit, wo Maria mit Josef in einem fremden Land, fremden Sitten, alles fremd, mit einem Baby, bevor Gott wieder in einem Traum gezeigt, jetzt ist der, der nach dem Leben des Kindes trachtet, der gestorben, jetzt könnt ihr wieder zurück. Das war mir noch nie bewusst. Ja, interessant. Wer den Film Die Passion gesehen hat, kann etwas von dem Mutterschmerz während der Passionszeit nachempfinden. Eine Szene war ganz eindrücklich. Jesus fällt auf dem Weg nach Golgatha unter dem Gewicht seines schweren Kreuzes hin. Seine Mutter leidet immens darunter. Das ist so bewegend dargestellt in diesem Film. Und erinnert sich, dann plötzlich eine Zeitblende, eine Rückblende, und sie erinnert sich an eine Szene aus der Kindheit Jesu, in der er als Kind rannte und hinfiel, und sie rannte zu ihm und tröstete ihn. Und das war alles so leicht, so schön. Was für ein Kontrast. Ihr seht, obwohl Jesus, der versprochene Messias und Friedefürst, da ist, ne? Nach der Geburt war er da, die Engel, der Himmel, alles hat gejubelt. Aber trotzdem muss das Feiern ohne Ende und ohne Angst nach der Geburt auf sich noch warten. Das Feiern, das Unbeschwertsein, der ununterbrochene Friede, das alles kommt erst nach dem zweiten Kommen Jesu, wenn alle von Gott gewollten Menschen die Gelegenheit gehabt haben, eine Entscheidung im Hinblick auf ihn zu treffen. Um dann mit ihm die Vollkommenheit der Liebe, der Freude und Frieden zu erleben, die von vielen Philosophen und Dichtern über Jahrhunderte, Jahrtausende beschrieben und ersehnt wurde. Wir sind so dankbar und erstaunt über das, was Gott im Laufe der Zeit durch manche Menschen verwirklicht hat. Wenn wir uns die Biografien dieser Menschen näher angucken, stellen wir immer wieder fest, dass diese unter anderem eine Gemeinschaft, eine Gemeinsamkeit hatten. Die Bereitschaft, das Leben zu leben unter der intensiven Leitung Jesu und seines guten Heiligen Geistes. Das ist die größte Gemeinschaft aller Menschen, durch die Gott Großes vollbringen konnte. Die Bereitschaft, das Leben zu leben unter der intensiven Leitung Jesu und seines guten Heiligen Geistes. Nicht nur sonntags, sondern auch montags und dienstags und so weiter in der Woche. Geht es auch so, auch euch so, dass ihr manchmal denkt, das Optimale wäre eine klare Offenbarung der Vision Gottes für mein Leben? Das wäre doch das Optimale, das Ideale. Möglichst natürlich mit ganz vielen Details und die Einzelschritte noch so beschrieben. Das würde mich am meisten mobilisieren. Das würde meine Hingabe am meisten intensivieren. Und ich frage mich manchmal, warum wir als Christen, als Kinder Gottes, das nicht so oft erleben. Wie viele von euch haben so eine große Vision und Offenbarung gehabt? Einmal die Hand hoch. Ja, wunderbar. Ja, das kann noch mehr werden, ne? Ich denke, dass eine große, das Leben umfassende Vision etwas Großartiges ist. Etwas, was Begeisterung erzeugen kann. Wie ist es aber langfristig? Wie ist es, wenn es ganz lange dauert, bis man mindestens einiges davon sieht? Wisst ihr, ich glaube, dass so eine Vision auch eine nicht unerhebliche geistliche Belastung darstellen kann. Ich glaube, dass viele von uns auf Dauer mit starken Gefühlen des Versagens zu kämpfen hätten. Wir würden uns wahrscheinlich immer öfters fragen, wo versage ich denn immer wieder, sodass die Vision noch nicht in Erfüllung gehen kann? Warum ist es noch nicht da? Wir würden vielleicht viele unserer Geschwister richten oder vielleicht unter Druck setzen, dir nicht voll und ganz die Vision, die wir bekommen haben, übernehmen sozusagen, die immer wieder über ihre ungeistliche Haltung ärgern, nicht alles dafür zu tun, dass diese von Gott eingegebene Vision möglichst schneller in Erfüllung geht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es schon beeindruckend, dass Gott das manchmal tut. Er selber muss aber mit uns Menschen manchmal schon aufpassen. Nicht nur mit demjenigen, der die Vision hatte, sondern auch mit der Gemeinschaft, in der die Vision gegeben wurde. Stellt euch mal vor, Gott zeigt einem von euch eine konkrete Vision im Hinblick auf eure Gemeinde. Die Gemeinde sollte in die oder die Richtung gehen. Wie wäre es eigentlich für euch die anderen? Wäre das einfach? Würde das ganz glatt gehen? Eine spannende Frage, ne? Oder würde das eine Menge Spannungen erzeugen? Das ist nicht immer einfach. Grundsätzlich gilt für die direkte Leitung Gottes das Prinzip, das Jesus in Lukas 16,10 formuliert. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Ihr Lieben, wir können ganz viel dafür tun, dass Gott seinen Plan mit uns verwirklichen kann. Einfach mit Freude, Hingabe und Dankbarkeit in unserem Leben und Dienst treu sein. Angefangen mit den kleinsten Dingen, wie wir vorhin gelesen haben. Ja, wenn wir an Großes denken, erinnern wir uns daran. Treu und Hingabe und Dankbarkeit und mit fröhlichem Herzen in den kleinen Dingen sein. Hier sollte keiner an eine Gesetzlichkeit denken, die einen immer wieder unter Druck setzt. Das meine ich nicht damit. Der Heilige Geist lässt mit der Zeit auf natürliche Weise eine von ihm geprägte Treue entstehen. Eine zunehmende Liebe und einen immer größer werdenden Wunsch, Jesus in allem zu folgen, was ihm wichtig ist. Lass uns dabei den Josef etwas näher anschauen. Josef war bestimmt zusammengebrochen, zu erfahren, dass Maria schwanger ist. In der damaligen Kultur, bei so einem gläubigen Menschen wie Josef, der bestimmt mit keiner anderen Frau zu tun hatte. Das muss der absolute Hammer gewesen sein. Er entscheidet, logischerweise Maria zu entlassen. Er war noch ganz lieb dabei. Er wollte das im Geheimen tun, damit sie ihr Image nicht noch mehr beschädigt. Und dann hat er einen Traum. Aber was für einen Traum? Der Engel erscheint ihm und gibt ihm die Erklärung für die Schwangerschaft von Maria und lässt ihn wissen, dass das Kind nicht irgendein Kind sein wird, sondern Jesus, der Sohn Gottes, der das Volk von seinen Sünden retten wird. Jesus, der Sohn Gottes. Und das alles in einem Traum. Das müssen wir uns mal vorstellen. Es kam nicht ein würdiger, bekannter Prophet mit langem Bart und Donnerstimme und vielleicht noch im Sacktuch angezogen war, wie später Johannes der Täufer. Nein, im Traum, einfach ein Nachttraum. Wisst ihr, was Gott Josef damit zugemutet hat? Können wir uns das vorstellen? Das glaube ich wirklich kaum, dass wir uns vorstellen können, was der mal durchlebt hat. Dadurch, dass wir die Bibel kennen, ja, jetzt in dem Luxus 2000 Jahre mit einer dicken Bibel in zig Übersetzungen leben zu können, dadurch sind wir auf alles Mögliche vorbereitet, was Gott wirken könnte. Aber Josef, Mann, für ihn war klar, dass ein Meer sich spalten kann. Ja, für ihn war klar, dass Feuer vom Himmel fallen kann. Für ihn war klar, dass, ein Stock sich in eine Schlange verwandeln kann. Ja, das war alles klar. Ne? Das waren so für ihn bekannte Dinge. Josef hatte aber in seinem ganzen Leben noch nie davon gehört, dass so etwas geschehen könnte. Eine Frau schwanger werden, ja, ohne Zutun eines Mannes. Dass so etwas jemals erwähnt worden wäre, das war ihm völlig unbekannt. Gott mutet ihm zu, dass er das Unfassbare nur aufgrund eines Traumes glauben und annehmen muss. Wow, das ist einfach wirklich, Gott mutet dem Josef was zu. Josef war aber ein sehr an Gott glaubender Mensch. Und dadurch ist er davon ausgegangen, dass dieser Traum einfach ausschließlich nur von Gott kommen kann. Er hat zu Recht angenommen, dass Gott eine Irreführung durch so einen Nachttraum oder sonstige Erscheinung in so eine wichtige Frage nicht zulassen würde, und er wurde nicht enttäuscht. Das ist auch tatsächlich so geschehen. Die Geschehnisse um den Heiligabend waren der Anfang einer Reihe von absolut wichtigsten Ereignissen für uns Menschen. Die Geburt unseres Erlösers und 33 Jahre später sein Tod am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden und zur Vergebung und zur Versöhnung mit unserem ewigen Vater und Schöpfer. Wir sehen, selbst größte und wichtigste Pläne Gottes können von außen betrachtet unscheinbar und schwach sein. Meistens identifizieren wir deutlich später Momente unseres Lebens als vielleicht Momente von herausragender Wichtigkeit, als alles entscheidende Momente. Leider ist es so. Selig der, der solche Momente gleich erfasst und sie erkennt als wichtige Momente, als wichtige Führung Gottes. Wenn du manchmal in deinem Herzen ein Verlangen danach spürst, nach Gott zu fragen, wenn du dazu geneigt bist, zu glauben, dass die Botschaft der Bibel wahr ist, dass sie uns einen realen Gott offenbart, der uns liebt, auch wenn du noch Zweifel und Unsicherheit verspürst. Solche Momente können wichtigste Momente deines Lebens sein. Lass dich ermutigen, geh auf die Impulse, auf diese Impulse deines Herzens ein. Lass dich ermutigen. Sage Gott, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, so wie ich mal gehört habe, hilf du meiner Unsicherheit und offenbare dich mir auf eine Weise, die mir zugänglich ist, die ich begreifen kann. Erwarte nicht gleich, dass Gott dir einen übergroßen, in strahlend weiß angezogenen Engel zuschickt. Er wirkt eben nicht immer so und nicht oft so. Du bist ja nicht benachteiligt, wenn du das nicht erlebst. Die meisten Menschen erleben die Führung Gottes nicht auf diese Weise. Und das brauchen wir auch nicht. Es kann sich dir deutlich subtiler mitteilen. Er kann sich dir deutlich subtiler mitteilen und dennoch total erkenntlich. Bei mir haben es einige Augenblicke vor 23 Jahren gereicht, um einen unerschütterlichen Glauben zu erzeugen. Die klare Wahrnehmung seiner heiligen Gegenwart damals, seine Heiligkeit und seine Wahrhaftigkeit, die klare Wahrnehmung meiner Bedürftigkeit, meine Sündhaftigkeit, das alles für einige Augenblicke, haben gereicht, mein Leben total zu verändern und mir ein glückliches Lebensfundament gelegt. Wir sollten wertschätzen, wenn Gott zu uns leise spricht. Er erwartet als Gott, dass wir sensibel für seine Stimme sind. Erwarte nicht, dass er dich jeden Morgen anspricht auf der Art und Weise, wie es bei Radio Hamburg geschieht. Immer wieder laut und voll aufgesetzter guter Laune, ja, jeden Morgen. Nee, das macht Gott nicht. Er spricht leise und er ist Gott. Und er erwartet zu Recht, dass wir hinhören, dass wir lernen hinzuhören. Herr, sprich du heute. Und wenn wir nichts hören, nochmal hinhören. Nicht zu schnell aufgeben. Habt ihr mal mit Menschen geredet, die knapp dem Tod entkommen sind? Ich ja. Sie berichten, dass sie in einigen Augenblicken, kennt ihr wahrscheinlich schon vom Lesen allein, dass sie in einigen Augenblicken von den geistlichen Augen sozusagen den Film ihres ganzen Lebens sehen. Das geht also in einigen Augenblicken so viel erfassen wie sonst in seinem ganzen Leben nicht. Das geht, das macht Gott möglich. Einige Augenblicke, die Leben verändern. Viele solcher Menschen haben danach ein tiefsinnigeres Leben, ein glücklicheres und dankbareres Leben geführt. Wir sollten uns immer wieder hinterfragen, ob wir erkannt haben, was der tiefere Sinn, nicht nur von Weihnachten, sondern auch Ostern, der tiefere Sinn von Lobpreisabenden oder den tieferen Sinn eines jeden Gottesdienstes. Und wenn wir das machen, immer wieder hinterfragen nach dem Sinn und nicht als gegeben annehmen, ach, das war heute Neujahr, ging so, oder? Das kann uns frisch im Glauben halten und fröhlicher und dankbarer machen. Und Gott freut sich mehr darüber. Ich habe mal vor ein paar Monaten etwas Schönes erlebt. Ich war im Nachtdienst, jetzt hoffe ich, dass ich das nicht erzählt habe. Aber ich war so selten in der letzten Zeit bei euch, dass ich fast davon ausgehe, dass ich das nicht erzählt habe. Und zwar ein Patient von mir in meinem Alter ungefähr. Ich hatte den Nachtdienst gehabt und ich arbeite also für diejenigen, die noch nicht wissen, als Pfleger in der psychiatrischen Klinik. Und da kam er zu mir und, ja, Herr Korkedel, könnte ich Sie mal kurz sprechen? Ja, aber es kurz war, wurde anderthalb Stunden und es war nachts, natürlich ein Uhr nachts, glaube ich. Und er sagte, ich möchte Sie um einen Rat fragen. Das ging ja um seine Beziehung, eine Sache, die ihm fertig machte irgendwie. Aber daraus wurde mehr. Er hat mir erzählt von seinem Leben. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er im Grunde seines Herzens ein gutmütiger Mensch ist, ein liebenswürdiger Mensch ist. Und er erzählt mir von allem Möglichen, was er erlebt hat in den letzten 6, 7 Jahren. Und dann sagt er am Ende, Herr Korkedel, wie kann das sein, dass ich das alles so erlebe, so ein Pech habe? So. Und ich habe da angesetzt und ich sagte, also ich kann Ihnen nicht erklären, wie es sein kann, aber ich kann Ihnen mit Gewissheit sagen, wie Sie das verändern können, dass Sie in der Zukunft was ganz anderes erleben. Und dann habe ich ihm erzählt von Gott. Und ich habe erzählt, dass als ich mein Leben Gott anvertraut habe, mein Leben sich total verändert hat, dass ich so viel Segen und so viel, was er sich auch wünschte, erlebt habe. Und ich habe viele Beispiele gegeben und ich habe ihn richtig ermutigt. Ich habe gesagt, Sie kennen Gott nicht, aber lassen Sie sich darauf ein. Öffnen Sie sich Gott gegenüber und lassen Sie ihn wirken. Und wir werden sehen, ob was passiert. Ich kann Ihnen aber versprechen, es werden Dinge passieren, die Sie erstaunen werden. Und er sagt, das will ich mal machen. So, und kurze Zeit später will er mich unbedingt sprechen. Und dann erzählt er mir, von dem Tag an hat er angefangen zu beten. Er ging in die Kapelle und betete. Und dann erzählt er mir, kurze Zeit später, er wollte einen gewissen Baum wissen, wie das heißt, auf dem Gelände unserer Klinik. Und es war aber in der Gärtnerei zu. Dann ist er an einem anderen Tag hingegangen, innerhalb dieser Woche. Und er geht hin und auf einmal am Frühmorgen, er hat gebetet in der Kapelle, macht ein paar Schritte weiter und auf einmal kommt ein Mensch auf ihn zu und sagt, guten Morgen, guten Morgen. Sagen Sie mal, wollten Sie nicht wissen, wie dieser Baum da heißt? Der ist schockiert gewesen, weil er hat niemand gefragt, er hat mit niemand geredet und sagte, ja. Dann sagte er, ja, das heißt so und so und noch ein paar Details dazu. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Dabei. So. Und dann passierte es, dass er zu Hause war bei seiner Frau und er sagt, seit die ganze Jahre hat er nur Komplexe gehabt, Minderwertigkeitskomplexe, Probleme, große Probleme in der Beziehung zu seiner Frau, Abhängigkeit und so weiter. Und auf einmal hat sich alles verändert. Er sagte, er kann nicht glauben. Er sagte, ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Und er sagte, Herr Korkedel, ich kann nicht fassen in Worten, wie es mir geht. Ich habe mich fotografieren lassen vor diesem Baum und ich habe mir zu Hause eingerichtet eine Ecke, wo ich dann jeden Tag bete, sagt er. Und das möchte ich mein Leben lang behalten. Und das war so wunderbar. Ich wollte euch einfach als Ermutigung einfach mal mitgeben, dass wir wirklich Leute dazu ermutigen. Vertraue euch Gott an und ihr werdet wirklich, er sagt ja nicht nur merkwürdige Dinge, er sagt ja, das sind richtig, wie hat er denn sich ausgedrückt, ich weiß nicht mehr genau, unheimlich, es wird fast unheimlich, sagt er, aber ich bleibe dabei. Das war echt wunderbar. Jesus hat in Lukas 19,10 gesagt, warum der Vater ihn zu uns geschickt hat. Und das habe ich bei diesem Mann so auch gesehen und ganz tief nachempfunden. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Verloren sein klingt nicht gerade angenehm. Verloren sein, das ist getrennt von Gott leben. An Gott vorbei leben. Egal, wie gesund, wie wohlhabend oder berühmt wir sind. Ohne Gott ist es nicht möglich, unsere wahre Identität und den höheren Sinn unseres Lebens zu erkennen. Ohne Gott leben wir gestresster. Denn wir sind uns nicht dessen bewusst, dass Gott für uns sorgen kann und auch das möchte. Viel von unserem Wert und Gaben entdecken wir ohne Gott nicht. Das Glück und die große Freude vor dem Schöpfer des Universums, geliebt zu sein und ihn immer wieder zu erleben, bleibt uns verborgen, wenn wir Gott nicht kennen. Aber in diesem Verlorensein sind wir dennoch ganz wertvoll. Bis Jesus wiederkommt, sind wir dennoch ganz wertvoll. Auch wenn jemand keine Beziehung zu Gott hat, bleibt sein immenser Wert. Der Vater hat seinen geliebten Sohn zu uns verlorenen Menschen geschickt. Das zeigt, wie wertvoll wir, bevor wir überhaupt gläubig wurden, in seinen Augen sind. Der Vers Johannes 3,16 fasst Weihnachten und den ganzen Sinn seines Kommens zusammen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So einfach ist dieser Fakt. Wir sind ohne Gott verloren. Ob wir es spüren, wahrnehmen oder nicht. Vor einigen Tagen habe ich mit einer Frau gesprochen. Sie erzählte, das Leben verlief relativ normal. Der Mann, also ihr Ehemann, war zuvor gar nicht durch Kränklichsein aufgefallen. Und dann die Untersuchung, die das Urteil fehlen ließ. 3 Wochen später war er tot. Kurze Zeit davor hat er keinen blassen Schimmer davon gehabt, dass er völlig unerwartet gehen muss. Wo mag er jetzt sein? Bei Jesus? Voller Freude auf die Ewigkeit in einer paradiesischen Welt? Geliebt und gerettet? Das weiß ich nicht. Ich kannte den Mann auch nicht. Was ich aber hundertprozentig weiß, ist das. Er hatte es in der Hand. Es lag in seiner Entscheidung, wo er jetzt ist. Gott, der Vater, hat alles für unsere Errettung genauestens geplant. Jesus hat alles genauestens ausgeführt und uns alle in aller Liebe und mit allem Ernst eingeladen. Eine fantastische Einladung. Die Entscheidung liegt aber bei uns. In unserem Herzen und in unserem Verstand. Wir möchten so gerne sonst mündig sein, selber entscheiden können. Ja, das überlässt er uns, auch in der wichtigsten Entscheidung. Vielleicht hat der eine oder andere während dieser Predigt gedacht, na, es waren aber vielleicht etwas zu viel an ernsten Gedanken für die erste Predigt für 2014. Das mag sein. Diese Mischung hat uns aber von Anfang an selbst der vollkommene Gott verordnet. Höchstes Glück, aber auch nicht nur höchstes Glück, sondern auch Schweres mitmachen, auch Lasten tragen. Jesus und den Preis seiner für uns erwirkten Erlösung besser verstehen, das ist wichtig für uns. Das ist ganz wichtig für uns. Jesus hat einen großen, zutiefst persönlichen Preis für unser ewiges Glück bezahlt. Ich wünsche uns, dass wir zu Beginn des neuen Jahres einiges von der Freude Marias, Josef, der Hirten, der Magier oder der Weisen erleben dürfen und uns am größten Geschenk Gottes, das er geben kann, uns von Herzen erfreuen. Jesus Christus. Er segnet, er verändert Leben. Er legt das Glück und die Freude der Errettung als neues Fundament unseres Lebens. Er gibt uns die Gewissheit, du wirst am Ende deines Lebensweges hundertprozentig bei mir ankommen. Und es gibt nichts, was etwas daran ändern könnte. Ich wünsche in diesem Sinne euch allen Gottes großen Segen und ein durchgehend gesegnetes Jahr 2014. Amen.